Wir starten heute in eine neue Serie von 4 Gottesdiensten mit dem Titel «Geistlicher Kampf». Und ein berühmter Schriftsteller, Theologe und Philosoph, der C.S. Lewis, hat berühmterweise Folgendes über das Christentum gesagt. Er hat gesagt, das Christentum ist ein streitbarer oder ein kämpferischer Glaube. Es ist das Christentum davon überzeugt, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und dann beschreibt er verschiedene Sachen, die gut sind im Christentum, wo Gott erschaffen hat. Und dann macht er folgende Aussage. Es ist ebenso, also das Christentum ist ebenso überzeugt davon, dass mit der Welt, die Gott gemacht hat, eine Menge schiefgegangen ist und dass Gott darauf besteht, und zwar lautstark darauf besteht, dass wir sie wieder in Ordnung bringen. Also C.S. Lewis sagt, mit unserer Welt ist etwas schiefgegangen. Und er sagt, dass Gott möchte uns als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, brauchen, um das, was schiefgegangen ist, wieder in die Ordnung zu bringen. Und weil die Mächte und die Kräfte, die das Ganze in Schieflage bringen und gebracht haben, nicht einfach sagen, oh super, kommen wir dir, schau, macht es einfach wieder gut, sondern sich wehren und die Schieflage wollen aufrechterhalten, gibt es einen Kampf. Und darum ist der christliche Glaube, sagt der C.S. Lewis, ein kämpferischer, ein streitbarer Glauben. Und er muss das schreiben, weil besonders in unserer westlichen Welt viele, die zum Glauben an Jesus kommen und sich für den religiösen Glauben vom Christentum interessieren, da interessiert sie, einen Glauben zu finden, wo es eben gar keinen Kampf mehr gibt. Man kommt zum Glauben und meint, es werde dann friedlich. Es werde alles schön kuschelig und rosarot und man wird da eingebauscht in Watte und es gibt keinen Kampf mehr. Der Grund, warum man zum Glauben kommt, ist eben, dass es keinen Kampf mehr gibt. Und die Bibel sagt, nein, wir haben ein anderes Bild von dem Ganzen. Und der C.S. Lewis deutet das an. Und wenn wir natürlich denken, dass der Glaube etwas ist, wo nachher alles einfach kampflos abläuft, dann sind wir sehr überrascht und irritiert, wenn zum Beispiel ein Prediger wie der Simi Speck letzten Sonntag uns Bibelstellen vorliest, wie er vorgelesen hat. Er hat da gelesen, der Geist Gottes kam über den Mann, den Simson, und dann nachher dann ergreift er so einen Knochen und es gibt einen riesen Kampf mit Toten und so. Und wenn wir natürlich glauben, dass der Glaube etwas ist, was keinen Kampf beinhaltet, sind wir total überrascht. Ich musste den Sound mischen, da im Saal letzten Sonntag, all 3 Gottesdienste, und habe miterlebt von hinten, wie ihr reagiert haben, wo der Simi Speck die Bibelstellen vorgelesen hat. Und da ist ein Raunen durch die Reihen. Also beim ersten Mal hat es einfach so, was, so Zeug steht in der Bibel? Das geht doch nicht. Warum? Ja, weil eben der Glaube keinen Kampf darf beinhalten. Und das ist eine Herausforderung, und wir werden sehen in dieser Reihe, dass wir ein Ja finden dazu, dass an Jesus Glauben Kampf bedeutet. Und es gibt noch ein zweites Themenfeld, das auch ganz oft Probleme bereitet. Und zwar sagt uns der Paulus in einer wichtigen Bibelstelle, wir kämpfen nicht gegen Menschen, das wird dann noch eine wichtige Aussage sein später, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Also der Paulus sagt da, es gibt eine Realität mit Wesen, die Unheil treiben, eine unsichtbare Realität jetzt. Unsere westliche Kultur geht davon aus, dass das, was real ist, alles messbar ist, mit Experimenten kannst du beweisen und sichtbar ist. Das Unsichtbare sehen wir als etwas, das nicht so real ist und nicht so bedeutungsvoll ist. In anderen Teilen der Welt wird das völlig anders gesehen. Aber in unserer westlichen Kultur haben wir eine starke Meinung in die Richtung. Und solche Bibelstellen irritieren. Was? Es gibt Dämonen, es gibt Geister und die haben einen Einfluss auf unsere Welt. Das ist etwas, was für viele Menschen aus unserer westlichen Kultur absolut schräg herkommt. Und die einen Christen sagen, ja, vielleicht gibt es das, aber die haben keinen Einfluss auf unsere Welt. Und andere sagen, wir müssen diese Bibelstellen anders anfangen, verstehen und deuten. Und einer davon ist der Walter Wink, der in einem Buch, das vor gut 10 Jahren erschienen ist, Folgendes sagt: Wir könnten uns, und er hat Anführungs- und Schlusszeichen Dämonen geschrieben, wir könnten uns Dämonen vorstellen als die Spiritualität von Systemen und Strukturen, die ihren von Gott gegebenen Zweck nicht erfüllen. Was meint er mit dem? Er redet von etwas, wo heute sehr oft darüber geredet wird, das ist strukturelle Ungerechtigkeit. Was ist das? Also wir haben zum Beispiel Gesetzgebungen in unserem Land. Und die Gesetzgebungen sind manchmal gut. Aber manchmal sagen die, die sich stark befassen mit denen, hat es Gesetze, die auch ungerecht sind gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen. Es sind Gesetze, die Rassismus zum Beispiel fördern. Das ist nicht ein Mensch, der Unrecht handelt gegenüber anderen Menschen, sondern da gibt es im System eine Ungerechtigkeit oder in den Wert von unserer Gesellschaft. Das ist strukturelle Ungerechtigkeit im System. Und der Walter Wink in diesem Zitat sagt, könnte es nicht sein, dass wenn die Bibel von Dämonen redet, die Bibel von so strukturellen Problemen redet jetzt. Die Bibel redet natürlich von so strukturellen Problemen. Die gibt es, die sind eine Realität. Aber die Bibel redet ganz klar darüber, dass es auch in der unsichtbaren Welt Wesen gibt, wo Personen sind, wo Böses vorhaben, wo Unheil vorantreiben und reinwirken in unsere Welt. Und das sind grosse Herausforderungen, wenn wir uns jetzt mit dem Thema geistlicher Kampf befassen, gibt es einen ganzen Haufen verschiedene Sachen, die werden irritieren und befremden. Und wenn wir jetzt uns vier Sündig mit dem befassen, möchten wir am heutigen Sonntag einfach ein paar Pflöcke einschlagen, die uns helfen, das, was die Bibel wirklich sagt, zu dem Thema an uns heranzulassen. Und eine von den Sachen, die du wirst merken, ist, es wird dich manchmal befremden oder irritieren. Und der Grund, warum es dich wird befremden oder irritieren, hat damit zu tun, dass du so einen Sieb hast, so einen Filter hast. Wenn du da Erde rein tust in den Filter, wo der Mann am Schütteln ist, dann bleiben gewisse Teile oben dran und andere Teile kommen durch, weil das Sieb eine gewisse Maschengröße hat. Und wir alle haben, bedingt durch unsere Erziehung und durch die Prägung auch von unserer westlichen Kultur, so ein Sieb, wo wir sagen, das ist das, was die Bibel darf sagen in diesem Bereich und das ist das, was die Bibel nicht darf sagen in diesem Bereich. Und wenn wir daran hertreten, an die Bibel, müssen wir gut aufpassen, dass unser eigenes Sieb uns nicht im Weg kommt von dem, was die Bibel eigentlich uns möchte sagen. Und ein Mann, der sich stark beschäftigt hat mit diesen Fragen, wo ich sehr, sehr gut finde, was er sagt, ist der Mike Heiser. Und er sagt in einem von seinen Büchern Folgendes. Wir sind desensibilisiert worden. Also wir haben die Sensibilität nicht mehr, wir haben das Empfinden nicht mehr, wir haben dann nicht mehr auf unserem Radar. Wir sind desensibilisiert worden für die Vitalität und theologische Bedeutung der unsichtbaren Welt. Also die unsichtbare Welt, die, dort lebt es, dort geht etwas ab. Das ist eine Realität. Und das hat eine grosse theologische und praktische Bedeutung für uns. Und er sagt, wir haben uns, weil wir in unserer westlichen Kultur aufgewachsen sind, wir haben wie ein Empfinden nicht mehr für die Bedeutung von dem. Und darum, wenn wir dann an Bibelstellen herantreten, sind wir dann irritiert, wenn sie gewisse Sachen sagen. Und er sagt dann kurz darauf ab, wir gehen davon aus, dass viele Dinge in der Bibel zu schräg oder unbedeutend sind. Und wir uns deshalb nicht für sie interessieren müssen. Und du wirst auch heute eine Bibelstelle dann hören, die vermutlich bei dir ganz, ganz schräg hineinkommt, wo du sagst, das gibt's doch nicht, dass so etwas in der Bibel steht. Und immer dann, wenn die Bibel irritiert, kann das sein, dass das nicht ein Problem in der Bibel offenbart, sondern ein Problem in deiner Filterlandschaft. Dass das ein Problem aufzeigt, in dem, wie du denkst, und du dein Denken eher an die Bibel müsstest angleichen. Denn wenn es irritiert, ist es sehr, sehr interessant. Ich finde darum irritierende Bibelstellen hochspannend. Das sind die, die ich eigentlich fast am liebsten anschaue, weil die decken die blinden Flecken auf. In unserer Art von Leben und Denken. Und das sehen wir hier. Und jetzt möchten wir miteinander einfach verstehen in dieser Serie, es gibt Mächte, die nicht aufhören werden, Unheil zu wirken, bis sie vollständige Zerstörung angerichtet haben. Das ist eine Realität. In unserer westlichen Welt denken wir oft, wenn jemand findlich eingestellt ist, gibt es immer noch Verhandlungen, die man machen kann. Man kann an einem gemeinsamen Tisch sitzen und eine Win-Win-Situation anbringen. Und bitte, wenn wir das können, unbedingt machen, gell? Aber die Bibel zeigt uns, dass es eine Realität gibt, nämlich, dass es Mächte gibt, die nicht werden aufhören, bis sie vollständige Zerstörung angerichtet haben. Und die Frage ist, wie leben wir jetzt mit dieser Realität? Da gibt es keine Verhandlungsmöglichkeiten. Da gibt es nicht Win-Win. Da gibt es nur einen, der gewinnt und einen anderen, der verliert. Und wir möchten heute miteinander den Text anschauen aus dem 1. Petrusbrief. Der 1. Petrusbrief, ein Brief, der mich unwahrscheinlich bewegt in den letzten Jahren. Es ist ein Brief, den Petrus, der Apostel, schreibt an Christen, die verfolgt werden in der heutigen, der Gegend der heutigen Türkei. Und das sind Christen, die bis aufs Blut verfolgt worden sind. Und er schreibt ihnen diesen Brief. Und in dem Abschnitt, den wir heute anschauen, instruiert er sie, mit welchen Waffen sie sollen kämpfen gegen Menschen und mit welchen Waffen sie sollen kämpfen gegen die unsichtbare Mächte. Mit welchen Waffen sollen sie kämpfen gegen Menschen, die ihnen feindlich gesinnt sind? Was sollen sie für Waffen in die Hand nehmen? Und mit welchen Waffen sollen sie kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte, die die Bibel als eine Realität darstellt? Und jetzt hast du Menschen, die dir feindlich gesinnt sind in deinem Leben? Kennst du das? Menschen, die gegen dich vorgehen, Menschen, die ganz schwieriges Zeug auslösen in deinem Leben und in deinem Umfeld, hast du da? Mit den allermeisten Leuten, die ich rede, gibt es so Leute, die rum sind. Jetzt, mit was für Waffen sollst du gegen dich kämpfen? Als jemand, der an Jesus Christus glaubt. Der Petrus erklärt es uns. Auf eine Art, die völlig verblüffend ist. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Die Stellen hauen mich regelmäßig aus der Socke. An wer schrieb das der Petrus? An Leute, die in der Chishona Frauenfeld sind im Jahr 2021, die können arbeiten und leben, wie es wollen? Nein. An Christen, die bis aufs Blut verfolgt werden. Wie sollen sie auf die Boshaftigkeit reagieren? Wie sollen sie kämpfen? Und ich kann das Wort gegen schon fast nicht mehr brauchen, gell? Wie sollen sie vorgehen, wenn andere Menschen sie anfinden? Sie sollen Böses nicht mit Bösem vergelten und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Sie sollen mit der Waffe von der selbstaufopfernden Liebe von Jesus kämpfen. Weil das ist da, wo das alles herkommt. Da ist nicht mehr die Rede davon, dass man irgendwelche Kieferknöchel in die Hand nimmt und mit physischer Gewalt gegen Menschen vorgeht, die als Feinde dargestellt sind, sondern was wir da haben, ist, dass wir sollen mit selbstaufopfernder Liebe kämpfen. Das darf man schon fast nicht als Waffe darstellen, aber eigentlich ist es eben eine mächtige Waffe. Es ist die mächtigste Waffe, die es überhaupt gibt. Und das alles kommt natürlich irgendwo her. Es kommt von Jesus, der gesagt hat, liebt eure Feinde. Und bitte, nochmal. An wer sind die Sachen gesagt? Zum Teil an Leute, die haben daran glauben müssen. Tut wohl denen, die euch hassen. Die ersten Christen, die haben das ernst genommen. Die haben das gelebt. Und wir merken da, wir können schon fast nicht davon reden, dass das Feinde sind. Das sind Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, aber es sind nicht unsere Feinde. Es sind Menschen, die wir lieben sollen. Das ist die Waffe, mit der wir kämpfen sollen. Ich habe es spannend gefunden, dass ein Loi es geschafft hat auf den Flyer. Der Loi, der kämpft. Und ich finde das Bild gut. C.S. Lewis bringt es auch in seinen Büchern. Aber in der Offenbarung wird uns auch vom Loi Judah geredet und der wird beschrieben. Und dann, beim näheren Herschauen, verwandelt sich der Loi in was? In ein Lamm. Es ist die Macht vom Lamm, von der Selbstaufopfer von der Liebe, die wir zum Einsatz bringen sollen, wenn Menschen uns feindlich gesinnt sind. Und jetzt überleg mal, denk mal an die Person, die dir feindlich gesinnt ist, die dich hasst, wo du gefühlsmäßig sagst, das ist mein Feind. Mit welcher Waffe sollst du vorgehen gegen den Mensch? Mit der Macht der selbstaufopfernden Liebe, mit Segen. Nicht mit Bosheit zurückgehen, nicht mit Beschimpfung zurückgehen. Nicht so in zurückrufen, wie es tönt in deine Richtung. Der Petrus sagt dann weiter, denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen. Die Liebe leben. Und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich gegen ihn. Also wenn du Böses mit Bösem vergeltet tust, hast du plötzlich Gott gegen dich. Wie, was möchte Gott, was möchte Jesus, dass du Böses mit Segen vergelten tust? Das ist ein komplett anderes System, das wir hier haben. Habt keine Angst vor denen. Gibt es Menschen, die du Angst hast vor ihnen? Leute, die dir findlich gesinnt sind, die dir Angst machen, da fährt der Paulus auch über die Emotionen reden, das ist ganz etwas Wichtiges. Und sich, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Jetzt bitte nochmal denk mal an die Christen von damals. Da ist ganz viel Angst und Einschüchterung vorhanden gewesen. Und was sagt er, sollen wir machen mit diesen Emotionen? Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und mit dem geht er dann über und erklärt, in welcher Haltung wir was sollen machen und reden. Seid jederzeit bereit, und das ist eine Stelle, wo vielleicht du, wenn du schon länger Christ bist, jemanden gehört hast. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Aufkunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Diese Bibelstelle wird richtigerweise gebraucht, um zu sagen, wir Christen, wir können den Grund angeben, warum wir an Jesus glauben. Und wir sollten auch lernen, das zu erklären. Theologische Fragen sind wichtig. Jetzt, Christen können sich zerfleischen an ganz vielen Fragen, und es gibt sicher Fragen, da müssen wir einfach auch Toleranz haben und sagen, das ist so ein Sandkastenspiel. Aber es gibt Fragen, da müssen wir unbedingt wissen, wie das mir das beantwortet und was wahr ist. Da ist eigentlich die Aussage, dass Wort eine Waffe ist, die wir zum Einsatz bringen sollen. Und wir müssen es können erklären. Und wir müssen können, wenn jemand uns auffordert, warum bist du Christ, müssen wir das können wie sagen. Und vielleicht hilft es dir, wenn du das selber nicht kannst beantworten, dass du ein Buch oder einen Blog zur Hand nimmst und sagst, schau, der erklärt es besser, aber wir müssen wie Wege finden. Und Theologie, oder andere brauchen das Wort Apologetik, die Verteidigung vom Glauben, ist ein Teil vom Kampf, wo wir kämpfen als Christen. Und dann wird etwas gesagt, was für die sozialen Medien sehr anspruchsvoll ist, für unseren Umgang, in welchem Ton, dass wir das sagen sollen. Wir sollen freundlich und respektvoll sein dabei. Jetzt, wenn wir natürlich Angst haben vor den anderen, ist es schwierig, zum respektvoll und freundlich zu sein. Das ist auch, was er im vorhergehenden Vers gesagt hat. Aber da ist der Ton. Und da ist alles andere als eine aggressive Haltung. Und das ist eine der Gefahren, wenn wir als Christen von geistlichem Kampf reden, reagieren ganz unterschiedliche Christen völlig unterschiedlich. Und die einen reagieren mit erhöhter Aggressivität. Also wir müssen kämpfen und alles Mögliche. Und jawohl, wir müssen kämpfen, aber in welcher Stimmung? Was ist die Atmosphäre? Die Atmosphäre ist eine, die prägt ist von Segen, von Freundlichkeit, von Respekt. Das sind die Waffen, die wir in die Hand nehmen sollen. Und jetzt begründet das der Petrus, und er sagt, denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, das ist eine wichtige Aussage, werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Was der Petrus da sagt, ist, eine weitere Waffe ist, wie du als Christ lebst. Lebst du der Zugehörigkeit zu Jesus entsprechend oder nicht? Jetzt als Christen denken wir manchmal, mit Jesus leben, das ist eine Spassbremse. Und wir lutschen die Ränder aus, wir flirten mit den Rändern von unserem Glauben und probieren möglichst alles, was gerade noch so drin liegt, zu machen. Aber nicht ins Zentrum hineinzugehen und zu sagen, ich lebe wirklich ganz mit Jesus. Ich breche mit diesen Sünden. Ich tue da, was ich sollte machen, das Gute, das tue ich auch. Okay? Wir flirten mit den Rändern und der Petrus sagt, wenn du mit den Rändern am Flirten bist, was gerade noch so drin liegt, Christ bist, dann wirst du in diesem Kampf nicht besonders gut kämpfen können. Also wir haben dort Waffen, wenn ich das Wort überhaupt brauchen darf, wo der Petrus sagt, nehmt diese Sachen in die Hand, lebt da, denn wenn Menschen euch feindlich gesinnt sind. Das sind die Waffen von eurem Kampf. Selbstaufopfern der Liebe, segnen, einen guten Ton pflegen und so weiter. Und jetzt, wenn du an die Menschen denkst, die dir feindlich gesinnt sind, wie siehst du sie? Siehst du sie als deine Feinde? Willst du mit Aggressivität reagieren? Das könnte ich sehr gut verstehen. Wenn dir Unrecht geschieht, dann wirst du Sternshagel verrückt, oder? Und dann willst du zurückschlagen. Dann wirst du aggressiv werden. In welcher Art und Weise auch immer. Und Jesus sagt, halt, stopp. Das sind die Waffen, die du sollst zum Einsatz bringen. Das ist geistlicher Kampf. Wenn du Theologie anfängst besser verstehen, wenn du mit der Sünde brichst, wenn du deine Emotionen an Jesus ausrichtest, einen guten Domfleck segnest und dich selber opferst, nicht den anderen opferst, sondern dich selber, dann bist du am Kämpfen mit der mächtigsten Waffe, die es überhaupt gibt im Universum. Und der Petrus geht dann weiter und erklärt, warum wir das machen sollen, und er verbindet alles mit Jesus. Jesus, der gestorben ist am Kreuz, und er beschreibt jetzt in den nächsten Vers, was passiert ist an Ostern, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. In diesen paar Tagen hat Jesus ganz spezielles Zeug gemacht. Und der Petrus braucht jetzt da, wo an Ostern gelaufen ist, zum Anfang erklären, wie Christen sollen kämpfen, auch gegen die unsichtbaren Mächte. Und jetzt wird es ein bisschen skurril, vielleicht irritierend und ein bisschen herausfordernd. Aber wir sehen einmal, wie ein Jude wie der Petrus theologisch denkt. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Das ist noch einigermaßen etwas, was wir kennen, vielleicht, wenn wir schon länger Christ sind. Und dann sagt er, zu neuem Leben erweckt, also immer noch Ostern, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt. Da haben wir sie. Die sich zu Noahs Zeiten, jetzt macht Petrus einen Sprung ganz am Anfang von der Bibel, die sich zu Noahs Zeiten gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden und verkündete ihnen seinen Sieg. Also Jesus ist da irgendwo in einem Bereich von der unsichtbaren Welt gegangen und hat gesagt, ich bin gestorben, habe mein Leben hingegeben, ich habe mit der selbstaufopfernden Liebe gewonnen. Und eure Verurteilung ist jetzt definitiv. Das ist das, was wir da sehen. Und dann geht's weiter. Damals in den Tagen Noahs hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen in der Arche, durch das Wasser hindurch getragen und gerettet. Und jetzt fährt er auch über das Wasser reden und man merkt, ihr will richtig, dass es vielleicht geht, ist im Argument. Das Wasser von damals, wo die Arche drauf geschwommen ist, war das Gegenstück zum Wasser der Taufe. Und dieses Wasser rettet jetzt euch. Dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt, und jetzt kommt's, und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Jesus herrscht über alle Mächte dieser unsichtbaren Welt. Und der Petrus macht da etwas, was für uns ziemlich anspruchsvoll ist, weil er ganz viele verschiedene Themen kombiniert. Tod und Auferstehung von Jesus, Noah, Flut, Geister im Gefängnis, Taufe, ist da alles irgendwie ein Argument zusammengebunden. Und wenn wir andere Bibelstellen dazu nehmen, sehen wir, dass der Petrus, wenn er von diesen Geistern redet, von einem ganz bestimmten wichtigen Ereignis in der Bibel redet, einem, wo für uns, in unserem Denken und unserer Kultur, ziemlich irritierend ist. Und das ist Kapitel 6 vom ersten Buch der Bibel. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und die grosse Frage ist, was ist mit diesen Gottessöhnen? Sind das Menschen oder sind das Wesen aus der unsichtbaren Welt? Es geht dann weiter, ich lasse einen Vers aus und bringe noch den Vers 4. Es waren Riesen zu den Zeiten und auch danach noch auf Erden. Denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen, also Geschlechtsverkehr hatten mit ihnen, und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen. Und wenn du ein guter westlicher Europäer bist, denkst du, jetzt habe ich wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Entweder Reich oder Bibel. Jetzt spuckt mein Filter völlig im roten Bereich. Geht's noch? Geister, die irgendwie Frauen schwängen können und die schön finden. Und dann gibt es noch Kinder und dann sind das noch Riesen. Da gehen alle Sicherungen bei Rot durch. Möglicherweise bei dir. Und es gibt auch da verschiedenste Versuche, das irgendwie zu erklären, so dass es in unser Weltbild passt. Die Schlussfolgerung zu abzulehnen, dass es da viele könnte bei den Gottessöhnen von Wesen in der unsichtbaren Welt handeln, die das machen. Keins überzeugt aus meiner Sicht überhaupt und wird ganz sicher nicht dem Text der Bibel gerecht. Die Bibel scheint da tatsächlich zu lehren, dass es Gottessöhne gibt. Wenn ich die Bibel richtig verstanden sind das die höchsten Wesen in der unsichtbaren Welt. Abgesehen von Gott natürlich. Da gibt es Gott und dann gibt es die Gottessöhne. Die allerhöchsten Wesen in der unsichtbaren Welt haben da eine Grenzüberschreitung vollzogen und haben sich irgendwie materialisiert oder was auch immer genau, genetisches Material angenommen und haben Geschlechtsverkehr gehabt mit Frauen und die Riesen sind das Resultat. Und das irritiert zutiefst in unserer Zeit. Damals überhaupt nicht. Damals war das gang und gäbe. Der Petrus findet das einfach eine ganz natürliche Erklärung. Wir haben bis ins Judentum hinein, bis zur Zeit von Jesus und darüber hinaus, ist das einfach die natürliche Interpretation von dieser Stelle gewesen. Und da ist wieder die Frage, können wir leben mit dem? Da gibt es Geister, die machen eine Grenzüberschreitung und wirken etwas in der sichtbaren Welt. Und sie werden dafür verurteilt, kommen an einen Ort, wo Tartarus genannt wird, an anderen Stellen, eine Art des Gefängnis, und wo Jesus gestorben ist, und auferstanden ist er dort her und hat diesen Geister seinen Sieg verkündigt. Und jetzt kommen wir zurück zur Taufe. Und in der Taufe können wir kämpfen gegen die Mächte in der unsichtbaren Welt, indem wir eins werden mit dem, was Jesus an Ostern gemacht hat. Taufe ist ein Symbol vom mit Jesus sterben, tot sein und auferstehen. Und indem wir das machen, proklamieren wir gegenüber diesen empfindlichen Mächten in der unsichtbaren Welt den Sieg von Jesus. Wer sich taufen lässt, deklariert den unsichtbaren Mächten nochmals gleich, wie Jesus deklariert hat, als er ihnen ihr endgültiges Urteil verkündigt hat an Ostern. Und darum können wir sagen, Taufe ist ein geistlicher Kampf gegen die unsichtbaren Mächte. Und das ist etwas, was die Christenheit für viele Jahrhunderte gut verstanden hat. In gewissen Teilen des Christentums bis heute. Die ersten Taufliturgien, Taufgottesdienste, haben viel über das Entsagen gegenüber der dämonischen Welt gesagt. Und auch eine Schrankenweise von diesen unsichtbaren Mächten. Und wir haben darum vor einigen Jahren in unserem Taufbekenntnis von unserer Kirche diesen Satz hineingenommen. Wenn du dich bei uns taufen lässt, bekennst du Folgendes oder sagst du Folgendes. Ich entsage den Dämonen und ihrem Werk und Willen. Und das ist ganz ein wichtiges Element. Und du bist vielleicht da und du weißt, dass das eine Realität ist, weil du plaget wirst, auch von unsichtbaren Mächten. Und die Frage ist, wie kannst du kämpfen gegen die? Und ein wichtiger Punkt vom Kampf ist, dass du dich klar positionierst. Nicht flirtest irgendwie mit etwas Falschem, sondern sagst, ich mache mich ganz eins mit Jesus in der Taufe. Ich positioniere mich klar auf diese Seite. Und indem ich das tue, deklariere ich den Sieg, nicht wo ich errungen habe, sondern wo Jesus errungen hat. Über die Mächte der unsichtbaren Welt. Taufe ist geistlicher Kampf. Gegenüber den unsichtbaren Mächten. Gegenüber den Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, sollen wir mit der Liebe agieren. Und gegenüber den unsichtbaren Mächten ist der allererste Schritt, dass wir uns einmal taufen lassen. Und vielleicht ist es für dich dran. Wir haben die Gelegenheit, das Jahr, wir haben den Taufgottesdienst in 4 Wochen, hoffentlich am Nussbaumer See. Wir können dann etwa 300 Leute haben und sein. Ich freue mich schon sehr. Open-Air-Gottesdienst und nachher können wir bröteln und wir machen eine Taufe im See. Wenn es Wüstwetter ist, werden wir dann das Taufbecken aufmachen für euch. Aber überlegt euch da, ob das etwas wäre für dich. Wir haben 2 Übungen, wo Infotermine sind, wo der Simi Speck mit euch die Bedeutung der Taufe nochmal in einer grösseren Breite wird anschauen wird. Aber wenn du willst kämpfen, kann es sein, dass der nächste Schritt für dich der ist, dass du dich taufen lässt. Überlegst dir einmal.